Achtung, eine wichtige Durchsage. Es folgt nun eine weitere Ausgabe von Silmaria. Sollten Sie aktuell ein Kraftfahrzeug führen, wechseln Sie bitte sofort das Programm. Es kam in letzter Zeit immer wieder zu Verfahrungen bei den Zuhörenden. Das sichere Erreichen des Ziels kann also nicht gewährleistet werden. Alle anderen wünschen wir viel Spaß mit der neuen Folge.
Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Schön, dass wir uns wieder zusammengetroffen haben.
Oh ja, ich freue mich schon sehr auf diese Folge. Ich glaube, es wird sehr spannend diesmal.
Ja, vor allem, weil wir im Vorgespräch festgestellt haben, dass wir so leicht konträre Ansichten zu dem Thema haben. Aber ich würde sagen, bevor wir dazu einsteigen, ein bisschen Feedback, was uns erreicht hat. Eins vorab, die Karten sind jetzt alle rausgeschickt worden. Also wir haben knapp 30 Karten verschickt. Und die müssen jetzt also alle rechtzeitig bei euch ankommen, bevor es dann darum geht, dass man die Karten auch sinnvoll einsetzen kann. Und dann hast du eine Karte, oder?
Ich habe eine, die hängt an der Wand. Ich drehe mich und schaue sie an, da hängt sie.
Sehr schön. Ich hätte mir nämlich extra eine zurückgelegt, aber dann haue ich die 31. Karte auch noch raus.
Hey!
Gut, Feedback, das ihr uns natürlich auch gerne jetzt trotzdem weiterhin schicken dürft. Einfach feedback@silmaria.de beziehungsweise über die Webseite, wo ihr die Podcasts auch hören könnt. Und Florian schrieb im Discord, was denkt ihr über Eros Worte zum Melkor nach der Musik? Dass Melkor Taten am Ende immer die Schöpfung bereichern und Eros Pläne fordern werden, egal was Melkor tut. Das war für mich immer eine der bedeutungsvollsten Stellen im Silmarillion. Da versteht man manchmal ganz anders, warum weise Charaktere wie Gandalf hoffnungsvoll bleiben und Schicksal in Ereignissen sehen, die wir als mehr oder weniger zufällig wahrnehmen würden. Denn endgültig kann das Böse gar nicht gewinnen.
Florian spielt da auf eine Stelle aus der Ainulinda vor, die ich jetzt kurz vorlesen würde. Da sprach Ilúvatar und er sagte, mächtig sind die Ainur und am mächtigsten unter ihnen Melkor. Dass er es aber wisse, er und alle Ainur, dass ich Ilúvatar bin, weil ich euch jene Dinge zeige, die ihr gesungen, und möget ihr sehen, was ihr getan. Und du, Melkor, sollst sehen, kein Thema kann gespielt werden, das nicht in mir seinen tiefsten Grund hätte. Noch kann das Lied einer ändern, mir zum Trotz. Denn wer dies unternimmt, nur als mein Werkzeug wird er sich erweisen, um Herrliches zu schaffen, von dem er selbst nichts geahnt. Das geht auf eine Sache zurück, die wir ganz kurz angesprochen haben in der letzten Folge, nämlich um den freien Willen, der bei Tolkien eigentlich eine relativ zentrale Rolle spielt, denke ich, aber sehr komplex ist. Wir hatten ja letzte Folge, soweit ich mich richtig erinnere, gesagt, dass die Charaktere oder wie auch immer, Menschen kann man ja nicht sagen, es gibt ja verschiedene Arten da, dass die einen freien Willen haben und Entscheidungen treffen können. Und darauf werden wir auch gleich nochmal zurückkommen, weil darum geht es auch in dem Kapitel, das wir diesmal besprechen. Aber trotzdem sagt Ilúvatar eben, am Ende ist es doch alles nur zu meiner Ehre. Und von daher denke ich, dass du recht hast, Florian. Also am Ende wird es gut ausgehen. Am Ende kommt die Eukatastrophe. Das ist ja der Begriff, den Tolkien dafür geprägt hat, für die glückliche Schicksalswende am Ende, nachdem alles sehr schlecht aussieht. Und ja, es kann sein, dass Gandalf daran denkt, wenn er in Mittelerde sitzt und alles scheint den Bach runterzugehen, dass er sich denkt, aber am Ende wird es doch alles nur Ilúvatar gereichen zu seiner Ehre. Wie siehst du das, Tobias?
Ja, ich müsste die Frage erstmal darauf definiert bekommen, ob man es jetzt in der Geschichte meint oder im Allgemeinen. Also als Schöpfer einer Geschichte, und selbst wenn Tolkien immer wieder gesagt hat, dass er selbst nicht weiß, wohin ihn die Reise führt, obliegt doch immer noch alles in meiner Hand. Weil im Endeffekt schreibe ich es nieder. Und dass ich da dass die meisten Menschen nach einem Happy End oder nach, dass es am Ende doch immer noch gut wird, erkennt man schlicht und ergreifend daran, ich habe gestern wieder einen unglaublich schlechten Film geguckt, aber so unglaublich schlecht, dass ich einfach nur gehofft habe, dass sich die Zeit lohnt, dass es am Ende doch noch ein gutes Ende haben wird. Und natürlich war dem nicht so. Aber ich glaube, das ist so dieser Urgedanke, so lass es am Ende doch alles irgendwie noch gut gehen. Und darum, ja, find ich so aus der Geschichtsschreibung im Sinne von jetzt eine Geschichte schreiben und nicht die Geschichte der Menschheit in unserem Fall, ist es durchaus plausibel und nachvollziehbar, dass von Anfang an so ein Grundgedanke drin steckt. In der Realität möchte ich, dass hinter allem ein gutes und positives Ende steht, kann ich nichts abgewinnen. Deshalb würde ich hier eine zweigeteilte Antwort geben und sagen, ja, in Arda möge dem so sein, in Realität definitiv nicht.
Natürlich. Ich glaube, Florians Frage bezog sich auch nur auf Arda, weil in der realen Welt gibt es ja Iluvata nicht und auch Melkor gibt es. Ich hoffe nicht, wäre schlecht.
Ja, aber wir hatten das ja, da vielleicht auch, wenn wir das jetzt gerade nicht rausgesucht hatten, jemand hat auch geschrieben, warum ich das Ganze bitte mit der Bibel vergleiche. Nun möchte ich da einfach kurz nochmal zu sagen, es geht mir halt um diese Schöpfungsgeschichte, die ja ebenfalls auch in der Bibel kommt, natürlich in anderer Art und Weise und von dem Grundgedanken, dass es ein übernatürliches Wesen oder wie man es auch immer betiteln möchte, aus dem alles entsteht. Und das ist halt einfach eine Weltanschauung, die ich nicht teilen kann. Ich respektiere sie und ich akzeptiere auch, dass es Menschen gibt, die daran glauben und ich werde den Wortwitz Teufel tun und Leute irgendwie der Ansicht, meiner Ansicht aufdrängen wollen. Aber für mich ist es das einfach nicht. Und darum hatte ich das in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen mit der Bibel gleichgesetzt, wobei ich viele Silmarillion lesende Menschen kenne, die sagen, ja, es hat schon etwas Biblisches, so gerade der Anfang.
Ja, ich suche gerade eine Stelle aus dem Vorwort zum ersten Teil des Buchs der verschollenen Geschichte. Ich würde das einfach kurz vorlesen, und zwar schreibt Christopher. Ferner kommt ja eindeutig das Problem des literarischen Geschmacks ins Spiel und auch das der literarischen Enttäuschung. Die unangebrachte Enttäuschung derer, die sich einen zweiten Herrn der Ringe wünschten und auf die sich Professor Shippy bezieht. Also zur Erklärung, Christopher Tolkien fasst hier gerade ein Teil aus dem Buch The Road to Middle-Earth, dessen deutschen Namen ich gerade nicht weiß, von Tom Shippey zusammen.
Der Weg nach Mittelerde, glaube ich.
Ja, kann sein, dass das wirklich so heißt. Und darum beruht er sich gerade auf Professor Shippey. Okay, es geht weiter. Diese Enttäuschung hat sogar zu Vorwürfen geführt, wie, es ist wie das Alte Testament. Eine schreckliche Schmähung, der man zweifellos nichts entgegenhalten kann. Obgleich der dies sagte, in seiner Lektüre nicht so weit gekommen sein kann, bevor ihn sein eigener Vergleich überwältigte. Ja, ich würde Christopher zustimmen und auch darin, dass es geht um diesen Schreibstil, um diesen irgendwie sehr archaischen, sehr gehobenen, sehr etwas überladenen vielleicht auch Schreibstil, wo alle Leute sehr ehrwürdig sprechen, was eben ans Alte Testament erinnert. Allerdings wird sich das bald ändern. Also in diesem Kapitel würde ich das schon wieder noch zutreffend finden, aber sobald dann die ersten Leute abgeschlachtet werden, obwohl es das in der Bibel auch gibt, aber der Stil ändert sich bald.
Also ganz kurz, es geht, also der offizielle Titel ist Der Weg nach Mittelerde, wie J.R.R. Tolkien der Herr der Ringe schuf. Link wie immer in den Shownotes.
Da spricht nämlich Tom Shippey darüber, warum das Silmarillion anders ist, als Leute es erwartet haben, vielleicht auch warum es anders ist als der Herr der Ringe. Sehr spannend, und allgemein kann ich auch das Vorwort zum Buch der verschollenen Geschichte sehr empfehlen. Da fasst Christopher Tolkien nämlich ungefähr alles zusammen, was man so über Silmarillion gesagt hat, so warum das Silmarillion schwer zu lesen ist und wo es herkommt und so weiter. Also das ist eine sehr schöne Zusammenfassung davon.
Gut, aber komm weiter beim Feedback.
Ja.
Dann hast du jetzt dir noch irgendwie zwei Sachen notiert.
Genau, das eine kam auch aus Discord. Vielleicht war es sogar auch Florian. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten, sorry an die Person, die es geschrieben hat. Jemand hatte gesagt, wir sollten noch den Fondstedt-Atlas erwähnen. Und das stimmt natürlich. Also neben der Karte, also die ihr jetzt vielleicht bald im Briefkasten habt oder schon hattet, gibt es noch den historischen Atlas von Mittelerde von Fonstedt. Vornamen fällt mir gerade nicht ein.
Nicht den von Karen Wayne, von Karen Wayne Fonstedt.
Ah, okay, sie hat einen Doppelnamen, okay. Ich kann da nicht nachgucken, denn tatsächlich dient dieser Atlas gerade als mein Laptop-Ständer. Also da steht mein Laptop drauf.
Macht nichts, Link ist wie immer in den Shownotes.
Genau, den gibt's auch noch. Da gibt's ganz viele Karten, die alle sehr schön aussehen. Es gibt lange Erklärungen darüber, über Details, darüber, wie groß Sachen sein könnten, wie die geografischen Bedingungen sein könnten. Muss man immer ein bisschen kritisch sein, weil da einige Sachen eben spekulativ sind. Das steht aber eigentlich dabei immer, wenn es spekulativ ist. Aber das ist eine sehr schöne Richtschnur, die man sich gerne angucken kann.
Wobei sie hier und da gravierende Fehler hat.
Ja, eben. Ich sage immer, man muss kritisch sein und es dann eben checken, ob das wirklich stimmt. Aber eigentlich sagt sie, wenn sie anfängt zu spekulieren.
Nee, sie zum Beispiel die Kompassrose, die auf der Amazon-Karte in den ersten beiden ja noch falsch sind, die sie ja aus diesem Atlas entnommen haben, da gab es einen Übersetzungsfehler. Und also aus dem tolkischen Gespräch. Und auf der letzten Amazon-Karte ist die Kompassrose nämlich wieder richtig. Also sind so Sachen, die sie jetzt Tom Shippey und John Hauer hatten eben den Atlas mit als Grundlage genommen, um Numenor und Co. und diese einzelnen Zeitalter die Karten zu zeichnen. Und da ist dann halt aufgefallen von Jeremy Edmondson und Marcelo Brombüllis und wie heißt der Vorsitzende der Society?
Sean Gunner.
Sean Gunner und Co. Die hatten sich da wirklich mal auf Twitter ausgetauscht und die Karte auseinandergenommen. Und da stellte man halt raus, dass in diesem historischen Atlas so ein paar grundlegende Fehler sind.
Gut.
So, ich habe dann noch einen Hinweis zur letzten Folge. Da gab es ein paar technische Schwierigkeiten, die ich mir nicht erklären kann. Also ich fade hier nicht bewusst ein und aus. Diese Mühe mache ich nicht. Ich hoffe, dass die jetzige Folge dann besser bei euch ankommt und ihr unseren Wortlaut von Anfang bis Ende vernünftig verstehen könnt. Da gab es wohl irgendwelche. Und dann möchtest du noch jemanden grüßen.
Oh ja, ist eine sehr witzige Geschichte. Mein Bruder hat eine Sprachnachricht bekommen von einem Freund. Er hat gesagt, oh, ich habe gerade diesen Podcast gehört. Nach der Hälfte ist mir aufgefallen, das ist ja deine Schwester. Von daher viele Grüße an Niklas an dieser Stelle. Ja, ich bin Pauls Schwester. Hallo.
Hallo Niklas, schön, dass du uns zuhörst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Und sonst auch noch Dank an alle Leute, die Feedback geschrieben haben. Es kamen wieder sehr viele, sehr liebe Sachen rein. Unter anderem auch an von Katie, die uns aus Amerika zuhört.
Ja, und die super findet, dass mal eine Frau die leitende Funktion übernimmt.
Ja, ich habe mich sehr gefreut.
Ja, als ich das gelesen habe, sie wohnt jetzt wieder in den USA und ich so, okay, aber wieso hört sie einen deutschen Podcast? Und ja, aber freut mich. Also Katie, liebe Grüße auch, gehen über den großen Teich. Ich meine, ihr könnt uns ja generell mal entweder im Discord schreiben oder auch gerne mal über das Feedback, wo ihr uns eigentlich so alle hört. Weil das sind so Statistiken, die wir halt nicht erfassen können, wollen wir ja auch gar nicht. Aber es wäre mal interessant zu wissen, wo man überall das Silmarillion noch mal mit uns gemeinsam genießen möchte.
Oh ja, bitte schreibt das.
So, dann kommt das so lang. Ah nee, eine Auflösung vielleicht noch zum Quiz, also zu deiner Frage vom letzten Mal.
Ich hätte tatsächlich vorher noch eine Überraschung für dich.
Oh, eine Überraschung? Oh, okay.
Ich habe mir Folgendes gedacht. Also, das Silmarillion hat ja 24 Kapitel, wie wir schon mal festgestellt haben. Also richtig. Die Quenta Silmarillion. Und du weißt ja, was auch 24 Dinge hat, nämlich Adventskalender. Und da ich bei der Aufnahme immer einen Tee trinke, habe ich mir einen Tee-Adventskalender besorgt.
Okay.
Und werde jetzt jedes Mal einen Tee trinken und dann hoffen, dass der zum aktuellen Kapitel passt. Gerade trinke ich gute Laune Bio-Kräutermischung aus Brombeerblättern, Apfelminze, Erdbeerblättern, Ringelblumen, Kornblumen und Sonnenblumen, Blütenblätter. Sonnenblumenblütenblätter, mega geiles Wort. Genau, also Prost. Ich hoffe, ihr habt gute Laune. Ich habe sie spätestens, nachdem ich diesen Tee getrunken habe.
Ja. Okay, muss mal gucken. Da kann ich mit meinem Wasser jetzt nicht gegen anstinken.
Ja, ich dachte, andere Leute rauchen oder trinken Alkohol, darf ich beides nicht tun.
Korrekt.
Lohnt sich es nicht, so das Pfeifenkraut auszupacken?
Nee. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich die letzte Pfeife geraucht habe, müsste, glaube ich, schon 5 oder 6 Jahre her sein. So, aber dann jetzt mal zum Quiz-Auflösung. Und zwar hast du ja letztes Mal gefragt, welche Davala plus Morgoth kommen im Herrn der Ringe vor?
Genau. Und wir hatten schon aufgelöst, dass Morgoth einmal erwähnt wird, nämlich, beziehungsweise als, wird als Morgoth bezeichnet, glaube ich. Ja, genau. Es wird gesagt, dass ein Balrog von Morgoth Gandalf getötet hat. Und es werden noch 3 weitere Valar, beziehungsweise Morgoth.
Wobei, ist ja kein ganz Valar, kurz, er wird erwähnt. Ja auch als großer Feind, beziehungsweise die Dunkelheit oder so benannt. Also nicht namentlich, aber genau. Bezug auf die Person nehmen. Schon fast getreu dem Motto, den, dessen Namen man nicht nennt.
Genau, dass der Index im Herrn der Ringe hinten wurde ja nicht von Tolkien gemacht, sondern von Hammond und Skull. Und die haben dann quasi auch Sachen gelistet, wo nicht explizit drin steht Morgoth, sondern andere Namen. Das werden wir auch gleich merken, wenn es um die anderen Valar geht, die erwähnt werden. Aber ich denke, wir können sicher sein, dass der große Feind Morgoth ist.
Gut, okay. Dann kam noch Manwë.
Manwë wird auch erwähnt, und zwar einmal im englischen Original als Elder King. Und auf Deutsch ist die Stelle, und zwar im Kapitel Viele Begegnungen, wir erinnern uns, das ist das Kapitel, wo die Hobbits nach Bruchtal kommen, beziehungsweise in Bruchtal sind. Und da liest Bilbo ein Gedicht vor, das er selber geschrieben hat. Und da heißt es dann, gelangte er, wo immer da, der König der altvorderen Zeit, herrscht auf dem Berg in Ilmarin. Und der König der altvorderen Zeit wird gedeutet von Hammond und Skull als Manwë, wo ich ihnen zustimmen würde, weil er auf einem Berg in Ilmarin herrscht.
Gut, dann kam Orome.
Genau, Orome wird tatsächlich, ist der neben die Person, die jetzt nächstes kommt, der einzige Valar, der wirklich namentlich genannt wird. Und zwar einmal als Orome im Kapitel Der Ritt der Rohirrim heißt es, aber keiner konnte Theoden überholen. Todgeweiht erschien er oder die Kampfeswut seiner Väter ran wie ein neues Feuer in seinen Adern. Und er wurde von Schneemänner davongetragen wie ein Gott von ein, wie Orome der Große in der Schlacht der Valar, als die Welt jung war.
Spoiler.
Das wisst ihr doch alle. Und tatsächlich wird Orome nochmal erwähnt, und zwar in seiner Sindarin-Form Arau oder Arau.
Oh, keine Ahnung. A-R-A-W. Überlegt euch selbst.
Und zwar ist nämlich im Kapitel Minas Tirith wird nämlich erwähnt, dass das Horn, das Boromir trägt und das davor sein Vater und dessen Vater und so weiter getragen hat, von einem der wilden Rinder von Arau oder Arav von den, auf den fernen Feldern von Rûn gejagt wurde. Und diese Person, die, von der die Rinder sind, das ist auch Orome in seiner Sindarin-Form. Und dann zu guter Letzt wird jede Menge erwähnt, war da in ihrem Namen als Elbareth, auch in sehr wichtigen Situationen, wo dann jemand schreibt, Elbareth Gilsoniel. Das ist Varda. Sie wird aber auch als Varda mal erwähnt. Und zwar wird im Kapitel Abschied von Lorien, wenn Galadriel das Gedicht auf Quenya vorträgt, da kommt einmal ihr Name vor. Und dann wird später noch gesagt, die langen Jahre sind vergangen wie rasche Schlucke des süßen Mets in hohen Hallen jenseits des Westens unter den blauen Gewölben von Varda, worin die Sterne zittern beim Gesang ihrer Stimme, heilig und königlich.
Sehr schön.
Was? Das sind alle Valar, die im Herrn der Ringe vorkommen. In den Anhängen wird nochmal Aula erwähnt. Ja, also sehr spannend, dass also Tolkien einfach mal 4 Charaktere einführt, die überhaupt nicht erklärt werden in keinster Weise. Die existieren einfach.
Aber ich finde, das ist eine perfekte Überleitung zum heutigen Kapitel, weil auch da tauchen ja Namen und Begrifflichkeiten und so auf, die zu dem jetzigen Zeitpunkt, wenn man die Geschichte noch nicht kennt, komplett einfach im luftleeren Raum stehen.
Ja, ich finde, das Kapitel allgemein ist ziemlich kryptisch. Darum habe ich mich gewundert, als du eben gesagt hast in der Vorbesprechung, dass du es sehr übersichtlich fandst, weil ich habe dieses Kapitel gelesen, dachte mir so, Gott, was passiert denn da?
Wie heißt es denn?
Es heißt Vom Anbeginn der Tage.
Ich habe es gelesen und gehört. Ihr wisst ja, ich höre immer Gerd Heidenreich zu, während ich das Kapitel selber lese. Und habe interessanterweise auch festgestellt, dass sie nicht eins zu eins dem Buch entspricht. Also es gibt da durchaus Wörter, die mal vertauscht sind oder mal ein Wort hinzugefügt für einen besseren Lesefluss. Jetzt nichts, was natürlich die Geschichte verfälscht, aber fand ich schon sehr interessant, weil man beim ersten Mal stolpert man drüber und man denkt, Moment, das steht hier gar nicht. Und
witzig.
Ja, ich meine, wie gesagt, alles halb so wild. Wie wollen wir es angehen? Ich habe diverse Fragen mal wieder, wobei ich eigentlich dieses Mal alles sehr, sehr logisch fand. Wie gesagt, es tauchen Sachen auf wie Venja, Noldor, die ich jetzt natürlich, also gerade die Noldor, die hat man ja auch schon mal gehört, gerade so in Bezug auf der Amazon-Serie. Aber an und für sich fand ich, war das, ne, alles wird aufgebaut, komm, wir schmeißen, ne, einer geht. Also das war so eine Frage. Melkor verließ Ada und kam wieder.
Ja.
Wohin ist er denn gegangen? Also das war dann so eine Sache, wo ich denke, der wird doch nicht zurück zum Schöpfer gegangen sein. Und der wird sich irgendwo im Dunkeln niedergelassen. Und das dachte ich, fand ich sehr interessant. Und vor allem, woher Tulkas kam. Also Tulkas hatten wir in der letzten Folge schon mal als einer der Valar. Und dort taucht er ja aber namentlich nicht auf. Das heißt, wir hatten sie ja schon, oder du hast es ja aufgelistet, obwohl er in diesem Kapitel davor gar nicht namentlich erwähnt wird.
Doch, er wird erwähnt.
Also meine Textsuche hat nichts, ist auch egal. Also ich dann stimmt vielleicht mein PDF nicht, dass ich da diesbezüglich habe. Also bei der.
Er wird auf jeden Fall erwähnt, weil du ihn nämlich immer Tollcast genannt hast.
Ja,
toll. Falls du dich erinnerst.
Nö. Also meine ersten Eintritte von Anbeginn der Tage. Feuer taucht er bei mir nicht auf.
Das ist sehr seltsam, weil er taucht definitiv auf. Ja, ich hab's. Der größte an Kraft und Mannesstatte ist Tulkas, der den Beinamen Astaldo, der Tapfere, trägt. Da steht sogar drin, dass er als letztes nach Ada kam und den Valar in den Kämpfen mit Melkor zu helfen.
Genau, das tut er hier jetzt auch fleißig. Ich glaube, in den Nachrichten von Mittelerde gibt es das Zwiegespräch zwischen Tulkas und Morgoth. Oder war das jemand anders und Morgoth?
Oh Gott.
Ja. Ist ja nicht so, dass ich das Hörbuch gerade gehört habe, als um die Rezension zu schreiben. Ich musste mich also selbst schon spoilern. Aber ich würde sagen, sollten wir mit dem Silmarillion fertig sein, können wir damit gerne weitermachen. Da gibt es nämlich auch noch ganz viele Fragen.
Ich muss sagen, ich hab die Nachricht aus Mittelerde noch nie von Anfang bis Ende durchgelesen. Ich habe immer nur das gelesen, was mich gerade interessiert hat.
Alles klar. Also ich habe es jetzt einmal 23 Stunden mehr oder weniger am Stück durchgehört.
In dreifacher Geschwindigkeit?
Nee, ich musste eine Rezension schreiben. Es ging nur in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Aber dafür die Pausen rausgeschnitten. Wir schweifen ab.
Wir sollten vielleicht doch mit der Zusammenfassung beginnen. Bevor wir ins Eingemachte einsteigen. Genau, also erstmal, wer kommt vor? Es kommen vor die Valar, es kommen Maia vor, es kommt Melkor vor. Wo spielt das Ganze? Es spielt auf der neu geschaffenen Erde, die noch wüst und leer ist. Wann spielt es? Es spielt eben am Anbeginn der Tage, also bevor es Sonne und Mond gibt und bevor es auch die Bäume gibt. Und darum ist es auch das Anfang des Zeitalters der Bäume. Und was passiert? Wir hatten es gerade schon angesprochen. Also am Ende der Ainulindale ist die Erde ja quasi geschaffen, aber da ist noch nichts. Sondern es ist einfach nur, die ist einfach nur da. Und dann steigen einige Ainur, nämlich die Valar, hinab auf die Erde, um die zu formen. Und Melkor, der größte Troll Mittelerdes ist, möchte gerne auch seine Finger da im Spiel mit haben. Und er führt dann Krieg gegen die anderen Valar und die Valar gewinnen durch die Hilfe von Tulkas, den wir gerade schon angesprochen haben, und Melkor flieht dann aus Ada, wohin auch immer. Und die Valar beginnen dann, die Welt zu formen und machen, wie sie eben die aussehen, also die Länder und die Gebirge und so weiter. Und Yavanna sät Pflanzen und die ersten Tiere erscheinen. Und ganz wichtig, es werden zwei Leuchten erschaffen, um die Welt zu erleuchten, weil davor gibt es noch kein Licht. Und da gibt es eine Leuchte im Norden, die heißt Iluin, und eine im Süden, die heißt Ormal.
Ja, nicht die hellste Leuchte.
Warum?
Nein, als ich das gelesen hatte, dachte ich mir so, ja, ja, war wahrscheinlich nicht die hellste Leuchte, weil das halt einfach so ein stehender Begriff hier ist. Für ein anderes Wort für dumm.
Ja, ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu, wer auch nicht die hellste Leuchte war am Ende der Folge. Und ich muss aber bei Ormal, muss ich mal ans Orm denken von Walter Mörs. Und zur Erinnerung, die Welt ist flach. Also die es steht quasi eine Leuchte im Norden, eine steht im Süden und die leuchten dann beide so.
Bist du etwa ein Flacherdler?
In dem Fall schon. Also Tolkien war zwischendurch immer mal wieder Flacherdler, zumindest was seine Geschichte, was sein Legendarium angeht. Und er hat sich dann zwischendurch umentschieden, dann war die Welt mal nicht mehr wieder flach und dann war sie mal wieder flach. Und dann wusste er nicht so genau, ob sie jetzt flach ist oder nicht. Und das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall aktuell in der Version, die wir hier im Silmarillion haben, ist die Erde flach. Darum können die Leuchten, die so schön ganz ausleuchten, wie so ein Flutlicht quasi. Die Valar wohnen da, wo das Licht beider Lampen sich traf und mischte, auf der Insel Almarin. Und nachdem sie Melkor besiegt haben, feiern die Valar ein großes Fest. Und Melkor weiß davon und nutzt seine Chance, um zurück nach Ala zu kommen. Er gräbt dann mit seinem Gefolge eine große Festung im Norden, die Utumno heißt. Er vergiftet die Welt und greift die Valar an und stürzt die Lampen um. Und durch das Umstürzen der Lampen wird dann alles kaputt gemacht, was die Valar geschaffen haben. Und alles ist völliges Chaos. Und Melkor flieht dann nach Utumno, bevor die Valar ihn fassen können. Und die Valar versuchen dann, das Chaos wieder in den Griff zu bekommen. Und die Erde ist dann nie wieder so schön, wie sie war, bevor Melkor sie ruiniert hat. Und da die Wohnung auf Almare zerstört ist, ziehen die Valar nach Aman. Den Namen kennt ihr vermutlich. Und das ist das von allen Ländern am weitesten westlich an den Grenzen der Welt liegend. Denn die Erde ist ja flach, also es gibt Grenzen und ganz im Westen ist eben Aman. Und dann tauchen ein paar Namen auf, die sich wichtig sind zu merken. Also es tauchen Kapitel tauchen einfach unfassbar viele Namen auf. Aber die folgenden solltet ihr euch merken, denn die werden immer wieder erwähnt im Silmarillion und werden aber dann nicht mehr so richtig erklärt. Also wenn ihr nicht wisst, was das ist, müsstet ihr nachgucken. Also Aman ist wichtig zu wissen. Dann ist wichtig zu wissen, was die Pelori sind. Das sind nämlich die Berge von Aman, die höchsten Berge der Welt, die so als Schutzwall gegen Melkor aufgeschüttet sind. Dann gibt es den höchsten Berg der Pelori, auf dem Manwë und Vardar wohnen und der jede Menge Namen hat, nämlich Tan-Equitil, Uilosse, Elerina und Amon Uilos. Und die Namen werden alle beliebig verwendet und da wird nicht gesagt, dass es der Berg ist. Das müsstet ihr also dann im Moment wissen. Dann, ganz wichtig, Valinor ist das Land der Valar in Aman.
Und
auch bekannt
kurz,
als das Segensreich. Ja.
Ganz kurz, da kam dann das hier bei mir. Ich habe zwar leider keinen vernünftigen Groschenfallen-Sound gefunden, der mir gefallen hat. Also dachte ich mir, dann machen wir doch einfach mal so einen Halleluja-Moment, weil ne, wir hatten das gerade das Thema, dass Silmarillion die Bibel meinen. Das ist fast ja ein und das Gleiche am Anfang. Und da ist so ein schönes Halleluja, weil da macht es bei mir Klick. Und ich wusste zwar ganz grob, was die was der Ort ist, also Valinor war jetzt schon mal so ein stehender Begriff, aber mir fehlten so, was es genau ist und warum die beiden Bäume und Co. Und ich bin ja relativ gut darin, zumindest mir nicht anmerken zu lassen, wenn ich von etwas keine Ahnung hatte und hatte ja sehr gespannt auch die Diskussionsfolge bei dem ersten Bild im Tollcast mitverfolgt, wo ja dann diese Idee entsprangen ist und ja, dachte ich mir so, das zweite Big Party House und die zwei Bäume, also auch die beiden Bäume kannte ich logischerweise schon und aber das war dann wirklich nochmal so ein, ja, das und dann können wir vielleicht am Ende nochmal ganz kurz über dieses Bild sprechen, weil jetzt habe ich ja mehr Wissen.
Okay, machen wir. Genau, die Bäume kommen gleich, ich würde aber ganz kurz noch die Liste von wichtigen Namen zu Ende machen.
Natürlich.
Valinor hatten wir. Valmar ist die Stadt der Valar in Valinor. Und dann gibt noch das beste Wort, nämlich Mahanaxa. Das ist der Ring des Schicksals und da halten die Valar Rat. Und das ist einfach ein ganz tolles Wort.
Ja, auch so, als ich das las, irgendwie Ring des Schicksals, dachte ich mir so, der eine Ring, das kann ja noch gar nicht sein, weil so weit sind wir ja noch gar nicht. Ich meine, die Kinder Iluvatars sind doch noch gar nicht aufgeschlagen.
Nein, den Ring gibt es noch nicht, der kommt erst viel, viel später. Und das ist auch kein Ring im Sinne von einem Ring, den man sich an den Finger steckt, sondern das ist ein Ring aus Thronen.
Davon bin ich ausgegangen, weil man trifft sich da ja, um Rat zu halten. Aber das war halt so wie der Begriff Ring des Schicksals, ich sofort immer in den einen Ring denken musste. Interessant.
Ja.
So, dann.
Ist vielleicht auch nicht ganz Zufall.
Ja. Stimmt. Warte. Du meinst, das wäre Rache von Melkor, ist den einen Ring zu nennen? Oder haben die Valar das, die Elben das dann nachher so genannt?
Das erfahren wir in ungefähr einem Jahr.
Okay.
Erstmal singt jetzt nämlich Yavanna die beiden Bäume herbei. Die zwei Bäume, die werden auch gerne groß geschrieben. Also das zwei wird dann groß geschrieben. Die heißen Telperion, der ist dunkelgrün und silber. Und Laurelin, der hat so frisch die Farbe von frischem Grün und ist ein bisschen Gold. Und das sind die beiden neuen Lichtquellen, die jetzt für sehr lange Zeit die beiden Hauptlichtquellen sein werden. In Valinor. Denn wichtig, die Bäume stehen nicht in Mittelerde. Da sind nur die Sterne. Das ist quasi dunkel. Bis auf die Sterne. Genau. Und das war's dann quasi schon mit dem narrativen Part. Und danach.
Aber hier hätte ich schon mal gleich irgendwie eine Nachfrage.
Ja.
Wird denn, also ich, wenn ich mir die Sachen im Silmarillion angucke, dann wird erst der eine Baum und dann wird der andere Baum beschrieben. Und im Anschluss heißt es, der erste Baum, also Telperion hieß der erste in Valinor, auch Name 2, Name 3, Name 47.000. Und der zweite war Laurelin, auch A, B, C Namen. Für mich war jetzt allerdings, vielleicht bin ich da auch zu sehr MINT getrieben, für mich gab es jetzt keine klare Definition, was jetzt der erste und was der zweite Baum ist. Also wird das irgendwann noch mal im Nachgang wirklich klipp und klar beschrieben, dass dass Telperion sich jetzt zufälligerweise mit der Beschreibung des ersten Baums deckt? Weil ansonsten ging sich jetzt für mich logisch nicht raus, dass, wenn das heißt, der eine Baum, der andere Baum, und dann ist es der erste Baum, der zweite Baum, das erschließt, hat sich mir jetzt so nicht ganz erschlossen. Also nicht zwangsläufig.
Ich glaube, das ist klar. Also, weil es ja der erste ist, also der erste, auf den der referiert wird. Und das, der erste, der eben beschrieben wird, ist eben
ja, hatte Blätter von dunkelgrün, die von unten Silber schimmerten.
Telperion ist der erste, der beschrieben wird.
Ja.
Und jetzt gucke ich gerade mal, ob welche anderen Namen der noch hat.
Silpion und Ninqualotte.
Nee, ich schaue gerade hier im Index nach, weil da steht immer noch drin, und als was der noch benannt wird. Und da steht auch nur der ältere der zwei Bäume von Valinor. Ich gehe davon aus, dass das klar ist. Also, dass das irgendwo noch mal klar gesagt wird, oder dass alle Welt davon ausgeht, dass das eindeutig ist.
Ja, wie gesagt, man kann es theoretisch, also auch wenn man es andersrum sieht, wäre es jetzt erstmal aus meiner Sicht jetzt auch nicht falsch. Weil es wird ein Baum, ein anderer Baum, der erste, der zweite. Wobei der ist auch nicht der nicht klassisch der erste, sondern gesagt hat, der als erstes anfing, war Telperion, und der hieß auch so und so und hatte andere Namen. Das hatte mich jetzt in dem Moment etwas irritiert, wo jetzt die genaue Zuweisung ist, dass Telperion der mit dem dunkelgrünen Blättern ist.
Das ist jetzt textseitig sehr interessant. Ich glaube aber, dass, also für mich war es immer klar, dass der erste beschrieben ist.
Okay.
Du bist einfach komisch, Tobias. Du programmierst zu viel.
Ja, mein Fehler.
Ja, also wie gesagt, das war es jetzt mit dem narrativen Part des Kapitels, und danach werden nochmal einzelne Valar vorgestellt. Und dann werden dabei auch noch Elbenvölker gespoilert. Das war, was Tobias eben gesagt hat, dass auf einmal Noldor vorkommen und Vanya. Und das sind Elbenvölker, die im übernächsten Kapitel müsste das sein. Moment. Genau, im übernächsten Kapitel fängt es dann an, dass Elben auftauchen. Und da wird dann auch klarer, was die Noldor und was die Vanya sind. Ja, das ist einfach mal. Bin ich mir gar nicht sicher, ob das ein Christopher-Move ist oder ob das Tolkien tatsächlich reingeschrieben hat, denn dieses Kapitel ist allgemein eigentlich sehr interessant, so von der Entstehungsgeschichte her. Aber ich glaube, dazu können wir später nochmal was sagen. Auf jeden Fall ist es bei Tolkien ja häufiger so, dass er Sachen vorwegnimmt. Also, dass er zum Beispiel im Vorwort zum Herrn der Ringe das Ende spoilert oder solche Dinge.
Er wollte einfach den Menschen die Schmach ersparen, darauf zu warten, bis das letzte Buch rauskommt, um dann vorzublättern, um zu wissen, ob jetzt Harry Potter oder Voldemort steht. Ach scheiße, falsches Ende.
Keiner von beiden stirbt im Herr der Ringe. ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das nur in der deutschen Ausgabe oder war das auch? Auf jeden Fall in einer deutschen Ausgabe steht auch im zweiten Teil am Ende drin, im nächsten Teil erfahrt ihr, wie der eine Ring zerstört wird.
Okay, keine Ahnung, kann ich jetzt gerade auch nicht nachgucken, weil ich nicht in der Bibliothek sitze ausnahmsweise. Was ich in diesem Kapitel halt, also ich fand, weil du es ja vorhin gesagt hast, du fandst das irgendwie so chaotisch oder wie auch deine Worte immer waren. Ich fand einfach, es war alles plausibel und logisch aufgebaut. Wie gesagt, die beiden Leuchten, wo ich mir dachte, krass, wenn die umfallen und gleich die Welt zerstören, wie groß und hoch müssen die gewesen sein?
Naja, wenn die ganze Welt beleuchten, dann müssen die schon einiges drauf gehabt haben.
Ja, also das hatte ich ja auch so, schon krass. Was mich überrascht hat, dass auf einmal plötzlich Tiere da waren, aber nicht definiert wird, welche Tiere.
Ja.
Und da fiel mir dann auch die Hausaufgabe ein, die du uns ja gegeben hast. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich jetzt clever bin, sage ich einfach, gar nichts war vorhanden, wenn ich am Anfang des Kapitels betrachte.
Naja, die Erde existiert ja irgendwie schon als Scheibe, ja, anscheinend.
Mehr ja noch nicht, weil der Rest wird ja von den anderen gezaubert.
Genau, und vor allem, was auch spannend ist, was eben ganz wichtig ist, sich zu merken, ist, dass es noch keine Sonne und keinen Mond gibt. Also es ist wirklich dunkel in Mittelerde, auch in den kommenden Kapiteln, wenn es um Mittelerde geht, weil die Bäume ja nur in Valinor leuchten, im Gegensatz zu den Leuchten, die überall geleuchtet haben. Da ist es wirklich dunkel. Also das muss man sich vielleicht vorstellen immer, weil man dann alle Sachen so in ein bisschen anderen Licht erscheinen.
Boah, ich glaube, wir müssen für die nächste Folge so eine schlechte Wortwitzkasse aufstellen.
Ja, ding!
Ich guck mal, dass ich so eine schlechte Wortwitzkassen-Sound noch rausfische. Wenn wir bei dem Licht bleiben, es wird ja auch im Prinzip die Zeit definiert, als die beiden Bäume dann erschaffen sind und leuchten und Co. Sie leuchten ja sieben Stunden, wovon sie eine Stunde beidseitig, also beide so matt leuchten, also einmal weniger. Und da wird ja der Tag dann als 12-Stunden-Tag definiert. Mhm. Und jetzt wäre halt so meine Frage, ist das jetzt nur bei denen so oder weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Mittelerde es auch einfach nur einen 12-Stunden-Tag gibt.
Also es gibt ja noch keine Gestirne und sowas, wo man das irgendwie dran festmachen könnte. Also es gibt ja keinen Sonnenumlauf und solche Sachen. Von daher gibt es ja auf gar keinen Tag in Mittelerde. Es ist einfach immer Nacht.
Nein, aber ich meine so, also da, ja, okay, mein Denkfehler. Dadurch, dass die Bäume ja im Prinzip ist ja noch Spoiler, nachher nicht mehr geben wird.
Oho.
Habe ich gehört. Mhm. Erübrigt sich das natürlich in dem Moment, wo es dann Sonne und Mond gibt. Wobei man jetzt gut mal einen Flacherdler gebrauchen könnte. Wieso ist nie einer da, wenn man einen braucht? Wie das dann mit dem Licht und Sterne auf einer Flacherde überhaupt vernünftig funktioniert?
Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass in ungefähr die ersten 150 Seiten von Natur und Wesen von Mittelerde nur darauf besteht, dass Tolkien irgendwelche Sachen ausrechnet, wie lang Sachen sind. Und wie lange Jahre sind und wie lang dann die Jahre der Bäume im Gegensatz zu den Jahren der Sonne sind. Und das ist einfach völlig unfassbar. Und ich habe das alles gelesen und es ist ein großer Fehler. Also falls ihr Natur und Wesen von Mittelerde noch nicht gelesen habt, lest es nicht von vorne bis zum Ende. Es macht keinen Sinn.
Ich merke schon, unser Podcast wird noch sehr, sehr lange dauern.
Also, aber auch zu diesem Zeitding, also wir sind jetzt quasi am Ende, sobald es die Bäume gibt, sind wir in den Jahren der Bäume und das ist nicht das erste Zeitalter. Das erste Zeitalter beginnt erst, wenn die Sonne aufgeht und das passiert erst in ein paar Kapiteln und in ein paar tausend Jahren und da gibt es auch Rechnungen von Tolkien, nämlich ganz viele verschiedene, wann das wann war und so weiter und ja.
Aber jetzt habe ich noch, ich weiß, wir greifen noch mal vorab, aber sonst habe ich einfach die ganze Zeit einen Knoten im Hirn. Gehen die Sonne und Mond nicht erst dann auf, wenn es die Bäume nicht mehr gibt?
Ja.
Okay, weil dann ergibt auch wieder in den ganzen Diskussionen um dieses besagte Amazon-Bild wieder viel mehr Sinn.
Oh, endlich verstehst du mich.
Warte, wo habe ich? Ich muss es mir echt auf die Kurzwahltaste legen. Das heißt, es gibt hier ein, für dich jetzt ein.
Ja, das ist ja genau die Sache mit diesem Bild, weil es sieht eben, es sieht für einige Leute, zum Beispiel mich, sieht es aus, als ob die Bäume leuchten würden und eine Sonne hinter wäre. Und das geht halt einfach nicht. Und das macht mich fertig. Aber die ganze Serie macht mich fertig, so als Konzept. Von daher.
Doch, hoffentlich nur nicht wegen den Proto-Hobbits.
Nein, ihre Existenz.
Ach so. Ja, harren wir der Dinge, die da kommen. Aber okay, das heißt, wenn das ja sogar noch vor dem ersten Zeitalter ist, könnte das Bild ja wirklich tatsächlich, also wenn es Valinor sein sollte, ja nur ein absoluter Flashback sein. Und da wäre jetzt so
meine. Oder die Bäume leuchten gar nicht und nur die Sonne scheint durch die Bäume durch, wie andere Leute sagen.
Ja, aber ich dachte, die werden zerstört, die Bäume.
Nee, die stehen da noch so als tote Dinge.
Okay,
Also sie sind nicht so, die sind schon, ich stelle mir sie schon toter vor, als sie da aussehen auf dem Bild.
Okay, aber gesagt, es ja. Kann ja auch einfach nur ein Wandgemälde sein, auf das dann reingezoomt wird.
Ja, es kann auch einfach nur ein psychedelischer Traum sein von Gollum als Proto-Hobbit.
Valinor, gibt's das eigentlich später auch noch oder wird das auch irgendwann zerstört?
Valinor gibt's immer, also auch noch zum Zeit des Herrn der Ringe und ist dann aber nicht mehr an dem Platz, in dem es aktuell ist, weil die Erde wird dann ja irgendwann rund. Das erfahren wir ungefähr auch in einem Jahr.
Ja. Ich bin sehr gespannt.
Aber Valinor ist so ein konstantes Ding, das bleibt jetzt. Und die Valar leben da auch immer noch, bis es dann irgendwann zerstört wird in der nächsten Musik. In der großen Endmusik, quasi dem Armageddon von des Legendariums. Aber dazu kommen wir nicht.
Du meinst die Fortsetzung, die Tolkien geschrieben hat?
Nee, das ist noch was anderes. Es gibt so eine, das wird aber, glaube ich, auch in der Einolinda-Lippe.
Also ich habe nämlich noch eins, ich weiß nicht, ob du das meinst, was ich auf jeden Fall noch so als Frage habe. Und zwar möchte ich jetzt mal so, das ist, glaube ich, tatsächlich der letzte Satz des Kapitels. Einst aber haben die Valar den Elben in Valinor erklärt, dass die Menschen bei der zweiten Musik der Ainur mitspielen sollen, während Ilúvatar nicht verraten hat, was er mit den Elben vorhat, nach dem Ende der Welt. Und Melkor hat es nicht durchschaut.
Oh ja, da genau, das ist die Musik, von der ich gerade spreche. Das ist die zweite Musik der Ainur, wo dann ganz viele tolle Sachen passieren, die wir dann ansprechen können, wenn wir zu den Personen kommen, die da zu tun haben. Das kommt aber nicht im Silmarillion vor.
Ah, okay. Aber das ist also wieder nur ein Spoiler, der so im luftleeren Raum steht.
Genau. Der wird dann in The History of Middle-Earth, kannst du das nachlesen.
Der also im Prinzip einfach nur dazu dient, zu zeigen, dass Melkor doch nicht so schlau ist, wie er denkt.
Ja, das ist sowieso nicht. Das hat ja, Ilúvatar hat ihn ja schon gedisst in der Einolinda, wie wir eben. wir sollten aber nochmal zurück zu dem Kapitel kommen, zu einer Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, nämlich noch ein Foreshadowing, nämlich die Gabe Ilúvatars. Das ist auf den letzten beiden Seiten zumindest meine Ausgabe. Da macht sich Ilúvatar nämlich darüber Gedanken, was mit seinen Kindern, also die Kinder zur Erinnerung sind Elben und Menschen, passieren soll. Und er beschließt dann, dass die Menschen sterblich werden sollen. Das heißt, sie verlassen die Erde. Die Menschen sterben und verlassen daraufhin die Erde, während die Elben auf der Erde bleiben. Und jetzt habe ich mir drei wunderschöne Zitate dazu rausgesucht.
Genau, das fand ich auch sehr krass, wie anmaßend es ist von den Elben. Und ich höre Dennis schon in meinem hinteren Ohr, ich habe sie doch gesagt, diese madigen Elben. Wie arrogant das ist, nur weil sie in Anführungszeichen unsterblich sind, wenn sie nicht gerade erschlagen, an Liebeskummer sterben oder irgendwie sonst was, die Menschen nur als Gäste betrachten. Da dachte ich mir auch so, alles klar, hier ist eine Zweiklassengesellschaft, obwohl beides die Kinder Ilúvatars sind und sie ja eigentlich schon fast gleichgestellt sein könnten. Und ich finde ja auch, wer Conan der Barbar gelesen hat, der weiß halt, dass das Sterben auch wirklich ein Segen sein kann. Fand ich schon, dachte ich mir, okay, Elden.
Aber das ist eben die Sache, das Silmarillion ist eben eine Geschichte der Elben, eine Mythologie der Elben. Und dazu kommen wir auch gleich nochmal in den nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Weil in diesem Absatz, über den wir gerade reden, wird ja explizit gesagt, dass der Tod eine Gabe Ilúvatars ist, also ein Geschenk an die Menschen. Das ist also quasi eigentlich eine Sache, die eigentlich Hoffnung stiften sollte. Und jetzt muss ich überlegen, welches von den schönen Zitaten ich mal rausgekommen habe, ich vorlesen möchte. Daher beschloss er ist Ilúvatar, dass die Herzen der Menschen über die Welt hinausstreben und in ihr nicht Ruhe finden sollten. Doch sollten sie eine Kraft haben, die ihr Leben inmitten all der Mächte und Zufälle der Welt nach eigener Wahl zu leben, jenseits der Musik der Ainur, die für alle anderen Dinge wie das Schicksal ist. Und von ihrem Wirken sollte alles in Form und Tat fertig werden und die Welt ausfüllen bis ins Letzte und Kleinste. Wieder zum Thema freier Wille. Also die Menschen können eben Dinge tun, die nicht in der Musik der Ainur vorgegeben sind. Und es ist die Frage, wo auch viel darüber diskutiert wird, können die Elben das auch? Weil eigentlich laut diesem Zitat können die Elben nur das tun, was in der Musik der Ainur vorher festgelegt wurde. Und die Menschen können mehr tun. Da hat Tolkien sich auch mal wieder unterschiedliche Gedanken zu gemacht. Wie gesagt, freier Wille ist ein super komplexes Thema bei Tolkien. Aber grundsätzlich ist es doch eigentlich besser, was die Menschen kriegen, weil sie kriegen halt irgendwie ihren freien Willen, sie können tun lassen, was sie wollen, und dann verlassen sie die Welt nach einiger Zeit und gehen wo auch immer hin, während die Elben halt einfach bis zum letzten Ende da bleiben müssen und auch wiedergeboren werden können. Und ich denke, dass das eigentlich besser ist. Das könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, was ihr besser findet. Ewig leben und dafür immer nur an Schicksal gebunden sein oder freier Wille und nicht an Schicksal gebunden sein und dafür aber sterben müssen.
Die Frage ist, wer möchte schon freiwillig ein dreckiger Elb sein?
Ja, gut.
Also, sogar noch vor dem Herrn der Ringe habe ich Conan der Barbar gelesen. Und früher dachte ich auch immer so, ach komm, unsterblich sein und ewig leben und nicht sterben können. Also der kann ja wirklich nicht sterben, lange Zeit. Und dann einfach so denkt, und wie er dann beschreibt, wie er dann so seine Frau, seine Kinder, er beerdigt seine Kinder, er lernt die nächste Frau kennen, beerdigt sie dann die nächste. Und ich denke mir schon so, Alto Belli, vor allem wenn du fällt mir gerade eigentlich schon wieder fast ein Aha-Erlebnis, aber auch wenn ich wird jetzt nicht eingespielt, weil es hat nichts mit dem Silmarillion zu tun. Aber so dieses Dilemma zwischen Arwen und Aragorn, wenn du halt einer unsterblich ist und der andere eben nicht, dann überlebst du ihn zwangsläufig und du wirst bis ans Ende aller Tage mit dieser Erinnerung auf dieser Person zusammen sein und leben.
Wobei Arwen ja sterblich wird, weil sie ist ja die Tochter von einem Halbelb und kann darum wählen, ob sie sterblich sein möchte oder nicht, und sie wird dann also sterben und die Welt verlassen, gehe ich mal von aus.
Okay. Also wie gesagt, das war so, also ist halt so, wenn alle leben oder alle unsterblich sind, in großen Anführungszeichen, weil sie können ja sehr wohl sterben, sie würden dann halt wiedergeboren, aber die Frage ist dann ja auch, sind sie die gleiche Person oder sind sie eine andere Person?
Auch dazu hatte Tolkien wechselnde Ansichten.
Siehst du. Nee, danke. Lieber Party, Spaß und irgendwann ist aber gut.
Okay, schreibt uns doch mal irgendwie auf Discord Feedback, was auch immer, was ihr dazu denkt.
Ja, hast du jetzt noch was zu diesem Thema, bevor wir jetzt zu Fragen, zu den nächsten Hausaufgaben kommen?
Genau, ich habe noch vier Sachen aufgeschrieben, die ich dir dazu beitragen, dass ich das Kapitel kryptisch finde.
Ja, gerne.
Es heißt ja nämlich gleich am Anfang des Kapitels, es heißt unter den Weisen und so weiter. Die Frage ist natürlich, wer sind die Weisen?
Ja, da hatte ich mir überlegt, das sind halt irgendwelche, die Weisen waren jetzt für mich die Valar.
Ja, nein.
Ja, nein, okay.
Ich glaube, das ist nicht das, was gemeint ist, denn wir müssen uns doch mal ins Gedächtnis rufen, dass Silmarillion ist eben ein Mythos der Elben, die das irgendwie erfahren haben. Von den Valar, vermutlich, während sie in Valinor waren, was denn passiert ist am Beginn der Zeit. Und da gibt es tatsächlich auch einen Hinweis im Herrn der Ringe, im Prolog. Da steht nämlich, im Hinweis auf das Rote Buch, wisst ihr vermutlich, das Rote Buch ist die Vorlage, in Anführungszeichen, zum Herrn der Ringe, von der Tolkien es dann übersetzt hat. Existiert natürlich nicht in echt. Aber Findigils Abschrift, das ist eine Abschrift des Roten Buchs, ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil sie allein Bilbos gesamte Übersetzungen aus dem Elbischen enthält. Diese drei Bände erwiesen sich als ein Werk von großer Sachkenntnis und Gelehrsamkeit, für das er von 1403 bis 1418 alle ihm in dem Bruchteil zugänglichen Quellen, lebende wie geschriebene, benutzt hatte. Punkt. Frodo machte indes wenig Gebrauch von ihnen, da sie fast ausschließlich die altvorderen Zeit behandelten, weshalb sei hier nicht mehr darüber gesagt. Ich glaube, da habe ich irgendwie ist ein Fehler in meinem Copy and Paste. Und da schreibt Christopher Tolkien wieder im Vorwort zu Das Buch der verschollenen Geschichte, Band 1, dass das, wo das Silmarillion ist. Also Bilbo hat im Bruchtal den Mythos, die Mythologie der Elben zusammengesammelt und das niedergeschrieben oder abgeschrieben oder was auch immer, editiert. Und das ist dann wohl das, was wir als Silmarillion bekommen hätten, wenn Tolkien das Silmarillion veröffentlicht hätte, dann hätte er das vielleicht so eingeführt. Also gesagt, wo kommt diese Texte vor? Ja, sind doch die von Bilbo aus Bruchtal.
Ah ja, ja, da hatte ich neulich übrigens ein interessantes Meme gesehen, wo es heißt irgendwie der Hobbit und du siehst halt ein Foto von Frodo Beutlin aus dem Film, wie er da in diesem Baum sitzt und das Buch liest. Und dann ist irgendwie das nächste der Herr der Ringe, das ist halt Gandalf irgendwie lesen und dann irgendwie das Silmarillion, dann siehst du Gandalf in der Bibliothek von Minas Tirith. Und dann dachte ich, ja, stimmt, wenn man es so betrachtet und er dem treu geblieben wäre, aber weiß man denn, ob er das wirklich so in der Form vorhatte?
In welcher Form jetzt, dass es da drei Bücher gibt?
Also das, nein, also in Form von wie Bilbo halt eben den Herrn der Ringe oder der Hobbit, der Hobbit ist es ja, was Bilbo schreibt, dass er im Prinzip so immer eine Figur gibt, die dieses Werk zusammenfasst und die es dann übergibt. Weißt du, was ich meine? Ich kann es gerade so schwer in Worte fassen.
Ich denke, dass ich verstehe Christopher Tolkien im Vorwort zum Buch der verschollenen Geschichte Band 1 so, dass Tolkien sich das eventuell so gedacht hat, also dass Tolkien das dann benutzt hätte als Rahmenhandlung, um das Silmarillion einzuführen. Wo dann natürlich die spannende Frage ist, hätte das Silmarillion dann drei Bände gehabt? Also, weil nämlich, das ist das super Spannende, jetzt muss ich hier gerade noch mal im Vorwort rumklicken. Und zwar war es so, dass in der ersten Ausgabe des Herrn der Ringe Bilbo im Bruchtal Frodo als Abschiedsgeschenk ein paar Bücher des Wissens übergibt. Und in der zweiten Ausgabe von 1966, zur Zeit, als Tolkien intensiv schon am Silmarillion gearbeitet hat, sind daraus drei Bücher geworden. Ist das signifikant? Hat Tolkien geplant, zu dem Zeitpunkt das Silmarillion irgendwie in drei Büchern rauszubringen? Und du fragst dich, was wäre die Aufteilung gewesen? Und wir werden es nie erfahren. Auch dazu schreibt uns gerne mal ob ihr glaubt und ob das so sein könnte und wenn ihr das Silmarillion schon gelesen habt, auch was die Einteilung da sein könnte, weil das macht mich wirklich ein bisschen fertig.
Dann hast du noch eine Frage?
Genau. Auch gleich am Anfang, da steht nämlich, dass Tulkas den Wahn zur Hilfe kommt, denn der im fernen Himmel gehört hatte, dass man sich im kleinen Königreich schlug. Auf einmal wird ein ferner Himmel eingeführt, weil in der Ainulinde steht ja nirgendwo, dass Ilúvatar und die Ainur im Himmel wohnen. Es wird zwar beschrieben, dass die Ainur dann, beziehungsweise die Valar herabsteigen auf die Erde, aber es wird ja erstmal nicht von einem Himmel gesprochen. Soweit ich weiß, wenn ich mich da recht erinnere. Vielleicht sollte ich das gerade nochmal nachgucken.
Nein, wird's nicht.
Okay. Das ist also die Frage, woher kommt dieser ferne Himmel? Und dann habe ich mich ein bisschen mit der Geschichte dieses Kapitels auseinandergesetzt. Denn es ist ja so, dass Christopher Tolkien es eben, wie wir in der ersten Folge beschrieben haben, zusammengestellt hat. Nach dem, was er dachte, was sein Vater gerne publiziert hätte, wenn er gekonnt hätte. Und da ist es so, dass dieses Kapitel auf einem Text von Tolkien basiert, aus den Jahren 1949 bis 1951 ungefähr, ist zu finden in Morgoth Ring. Das ist der 10. Band der History of Middle-Earth. Und zum Vergleich, das Kapitel danach, das wir also nächste Folge besprechen werden, stammt aus den späten 1950ern. Und Christopher Tolkien hat sich dagegen entschieden, den Text aus den späten 1950ern zu nehmen, den es auch gegeben hätte, und hat dafür eine frühere Version gewählt. Und die in der späteren Version taucht dieser Verweis auf den Himmel nicht mehr auf. Und das ist eine sehr spannende Sache. Genauso was in ähnlichem Licht ist, ist, dass in diesem Kapitel ein Maia erwähnt wird, nämlich Salma. Und der wird beschrieben, dass er zu Ulmo gehört und Ulmos Hörner geschliffen hat, die manchmal eine Rolle spielen im Silmarillion. Und dieser Maia taucht nie wieder auf im ganzen Silmarillion. Der kommt nur in diesem einen Kapitel, in dieser einen Stelle vor. Und der taucht eben auch dann auf in dieser früheren Geschichte, auf der eben das Kapitel basiert, aus 1949 bis 1951 ungefähr. Und darum habe ich den Eindruck, wegen diesem Himmel und auch wegen Salma, dass das Kapitel ein bisschen losgelöst ist von den anderen. Also ist es nicht so, dass die anderen Kapitel alle irgendwie zusammengehören würden und alle aus der gleichen Tolkien die anderen alle am gleichen Tag geschrieben hat und das an einem anderen Tag. Aber vielleicht, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, sind da noch Reste drin von einer früheren Gedankenwelt von Tolkien, die er später dann rausgenommen hat.
Oder andersrum, die er eigentlich immer einbauen wollte, aber dann nicht mehr dazu kam.
Naja, also er hat eben schon diese spätere Version geschrieben, die dann noch mal kürzer ist. Also er hat danach eben noch mal dran rumgewerkelt. Also es gibt eine spätere Version davon, ja.
Okay.
Also das ist eben die Sache mit dem Silmarillion. Wir wissen nie, ob das wirklich das ist, was Tolkien dann, hätte er es veröffentlicht hätte. Und das wären jetzt so die Dinge, die ich gerne noch ansprechen würde im Kapitel. Also einfach so Dinge, die ich beim Lesen gedacht habe, okay, was ist das denn jetzt? Auch genauso dieses, der Name im kleinen Königreich. Das kleine Königreich kennt ihr vielleicht aus Bauer Giles von Ham. Das ist aber nicht das Gleiche, sondern das kleine Königreich ist ja eben Arda. Und auch dieser Begriff, der ist irgendwie so völlig.
Aber es gibt ja keinen König.
Ja, doch, Manwë. Manwë ist ja der König von Arda.
Ja, also den würde ich jetzt nicht als König bezeichnen.
Doch, der wird immer so bezeichnet.
Ich sagte, ich würde ihn jetzt so nicht bezeichnen.
Tja.
Er hat ja kein Staat, kein Hof. Er ist, nee, also wenn für mich hat ein klassischer König eine andere. Aber okay, das würde jetzt an dieser Stelle vielleicht auch zu weit führen. Ich akzeptiere, dass er von euch. Ich akzeptiere und respektiere, dass das für Tolkien ein König war.
Ja. Und er ist der Herr über das kleine Königreich. Und wo ich mir frage, warum ist das klein? Gibt es auch ein großes Königreich? Was ist das große Königreich? Ist das große Königreich alles, worüber Ilúvatar herrscht? Es ist ein bisschen kryptisch, wie ich gesagt habe. Also, ja. Einfach als Gedankenanstoß.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt so das Problem, dass Tolkien das Werk ja selbst nie vollendet hat.
Genau. Genau, dann noch eine Sache, die mir aufgefallen ist beim Lesen. In meiner Ausgabe gibt es zwei Tippfehler. Und zwar steht im Abschnitt, nachdem über die Bäume geschrieben wird, also da, wo auch erklärt wird, wie lang die Tage sind, und dann im Abschnitt danach steht bei mir zweimal Valar statt Vardar. Zum Beispiel steht hier, während aber die Zeiten der Stunde entgegentrieben, die Ilúvatar für die Ankunft der Erstgeborenen bestimmt hatte, lag Mittelerde im Dämmerlicht unter den Sternen, die Valar.
Bei mir steht Vardar.
Dann ist es richtig bei dir, in den unverdenklichen Eltern ihres Wirkens in Ehr geschaffen hatte. Bitte guckt doch mal in eure eigene Ausgabe, oder wenn es euch schon aufgefallen ist beim Lesen, was da denn steht. Also ich habe die mit dem Cover, wo so Bäume in Sumpflandschaft mit goldenem Faden durch sind. Von welcher Ausgabe ist das denn hier? 20. Auflage 2008. Also schaut gerne mal nach, wer es bei euch ist. Und Valar war da unbedeutender Unterschied.
Ganz kurz, ist das bei dir auch Seite 47?
Moment. Nein.
Okay.
Bei mir ist es Seite 46.
Gut, aber dann, wie gesagt, das ist bei mir ist es ein sichtbarer eigener Absatz, also relativ leicht zu finden.
Ja, genau, es ist da und dann im Absatz davor ist nochmal der gleiche Tippfehler.
Interessant.
Welche Ausgabe hast du denn gerade?
Ja.
Das E-Book?
Also ja, es ist ein E-Book, 11. Auflage 94.
Okay.
Ich werde aber gleich mal runtergehen in die Bibliothek und mal alle meine Silmarillion-Ausgaben durchgucken.
Alle 50.
Ja, so viele sind es nicht. So viele Hobbit aus. Doch, mehr Hobbit und Herr der Ringe-Ausgabe als 50 habe ich schon. Ja.
Ich würde ganz kurz noch eine Sache ansprechen.
Ja.
Auch und zwar zwei. Hat ja eben schon über ältere Versionen des Kapitels gesprochen. Und die allererste Version stammt tatsächlich aus dem Buch der verschollenen Geschichte, was ich jetzt auch schon öfter das Vorwort zu erwähnt hatte. Also so nach 1917 geschrieben. Und da würde ich euch einfach mal empfehlen, falls ihr das Buch der verschollenen Geschichte zu Hause habt, euch das mal durchzulesen. Das ist Kapitel 3, die Ankunft der Valar und die Gründung Valinors. Weil das Kapitel nämlich deutlich länger ist, als das, was im Silmarillion am Ende rauskommt. Und eine Stelle, die ich besonders schön finde, und ich jetzt kurz spoiler, also falls ihr das selber jetzt lesen möchtet dann und es nicht hören wollt, dann springt doch kurz nach vorne. Da geht es nämlich auch um die Leuchten. Und da geht es dann darum, dass Melkor diese Leuchten macht. Aber er verarscht die Valar ein bisschen und er macht sie aus Eis. Und da ist das Licht da drin und dann schmelzen sie.
Okay. Das ist die Frage, ist er jetzt tatsächlich nicht die hellste Leuchte oder gehört das zu seinem Plan?
Ich glaube, es gehört zu seinem Plan, weil er wird dann quasi verdonnert dazu oder er wird so dazu überredet, dass diese Leuchten aufzustellen, aber er hat eigentlich keine, ich verstehe, dass er eigentlich nicht so richtig Lust drauf hat. Und dann sagt er immer, und dann macht er sie aus Eis, um die Valar zu ärgern.
Wow, ja. Also ich merke schon, nach dem Silmarillion ist die Reise definitiv noch nicht vorbei.
Nein, also vor allem das Buch der verschollenen Geschichte ist ganz toll. Es ist völlig abgefahren teilweise. Man merkt, dass es Tolkiens Jugendwerk ist quasi. Und falls ihr das zu Hause habt und auch noch nicht gelesen habt, dann empfehle ich auch euch, das lest das mal. Und zwar, wenn ihr anfangt, lest erstmal nur Tolkiens Texte. Lest nicht Christophers Kommentar, weil das ist Christophers Kommentare können sehr anstrengend werden, weil ihr dann ständig hin und her blättern müsst und so. Und das nervt einfach am Anfang. Also lasst erstmal die Geschichte euch aufwirken, lest nur Tolkiens Texte und dann beim zweiten Mal könnt ihr vielleicht Christophers Kommentare dazu lesen. Weil das sind wirklich sehr spannende, sehr interessante Geschichten. Vor allem auch, wenn man das Silmarillion dann kennt, dann denkt man sich auch teilweise so, was geht ab? Da merkt man, dass der späte Tolkien doch deutlich rationaler war als sein jüngeres Ich.
Ja, gibt's denn noch Hausaufgaben fürs nächste Mal?
Oh ja. Nächstes Kapitel ist von Aule und Yavanna. Das ist sehr kurz, es hat bei mir nur 5,5 Seiten. Ich bin trotzdem dafür, dass wir das nur dieses Kapitel lesen und dazu dann noch können wir etwas abschweifen, was wir heute ja auch schon die ganze Zeit so sind. Und zwar könnten wir noch lesen dazu, beziehungsweise könntet ihr noch lesen, über Märchen. Das ist ein Aufsatz, den Tolkien geschrieben hat, beziehungsweise erstmal war es ein Vortrag und dann ist es ein Aufsatz geworden, der sehr bedeutend geworden ist, weil Tolkien da das Konzept eben von Märchen, Fantasy und all solche Dinge definiert, was für die damalige Zeit noch recht ungewöhnlich war. Und da geht es um das Thema Zweitschöpfung, wie Tolkien sich quasi kreatives Schaffen vorgestellt hat. Und das wird, und wenn man das kennt, dieses Konzept, dann ist das Kapitel, das wir nächstes Mal lesen, in einem bisschen anderen Licht zu sehen.
Gut, und das Ganze gibt es halt auch auf Deutsch.
Genau. Im Buch Gute Drachen sind rar könnt ihr das nachlesen. Das Buch gibt es noch zu kaufen. Ich nehme an, dass dieser Aufsatz, weil er so bekannt ist und weil er auch häufig an Unis und so verwendet wird und gelesen wird, dass der eventuell auch frei im Netz irgendwo ist. Und falls ihr Englisch könnt, dann empfehle ich euch, das Englische Original und Fairy Stories zu lesen, was es auf jeden Fall frei im Netz gibt. Weil nämlich die deutsche Übersetzung teilweise ein bisschen komisch ist. Weil Tolkien eben auch viele Begriffe definiert, die dann auf Deutsch ein bisschen komisch übersetzt sind. Und auch andere Dinge. Also dieser Aufsatz ist relativ lang. Aber es gibt auch gute Zusammenfassungen. Zum Beispiel hat auch Allapedia eine ganz gute, recht kurze Zusammenfassung.
Die zählt nichts für die Hausaufgabe.
Ja, aber wenn jetzt jemand sagt, mir reicht schon diese 5,5 Seiten von Aulo und Yavanna und danach habe ich dann keine Lust mehr, dann lest euch doch vielleicht die Zusammenfassung durch.
Gut, und wir hatten uns ja auch schon mal überlegt, wann wir die nächste Folge aufnehmen wollen. Das heißt, es gibt eigentlich auch schon gleich eine Deadline für euch. Die wäre dann im Prinzip, wenn wir bei dem bleiben, wäre das der 28. November.
Ja. Das sollte doch hinhauen.
Genau. Das sind dann locker noch 2 Wochen. Und in der Woche drauf nehmen wir dann wahrscheinlich die nächste Sendung auf, weil wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar hat sowohl Klett-Cotta wie auch der Hörverlag sich sehr gnädig gezeigt und uns jeweils 2 Silmarillion, Silmarillion, ich dachte gerade schon Silmaria gesagt, nee, Silmarillion-Ausgaben, einmal die 2 Bücher, also 2-mal ein Buch und 2-mal ein Hörbuch. Und die wollen wir euch natürlich zukommen lassen, wir verschenken sie. Und damit das Ganze natürlich auch rechtzeitig bei euch ankommt, habt ihr Zeit bis zum 12.
Ja.
Dezember. Und was müssen sie dafür tun, Maria?
Also, ich möchte von euch, dass ihr euch Gedanken macht über Florians Frage ganz am Anfang, darüber, wie Iluvatars ob Dinge passieren können, die nicht in Iluvatars Wille sind oder ob am Ende doch alles auf Iluvatar zurückgeht und ob das dann Leuten wie Gandalf hilft und so weiter. Aber da wir jetzt ganz viele offene Fragen aufgerissen haben in dieser Folge, will ich sagen, schreibt mir einfach eure Meinung zu einer dieser Fragen, nicht diese Wissensfragen, die wir beantwortet haben, sondern diese offenen Fragen, wo eben nicht genau klar ist, was passiert.
Was ist der Himmel? Wer sind die Weisen?
Genau, warum kommt dieser Salma davor, der nie wieder später vorkommt? Schreibt mir da einfach gerne eure Meinung zu und dann.
Und zwar, damit das bei uns auch, dass sowohl Maria als auch meine Person doch noch das ein oder andere mit dazu machen, möchten wir es uns natürlich so einfach wie möglich machen. Und wir nehmen oder akzeptieren in Anführungszeichen nur Antworten, die über die Seite silmaria.de uns zugeschickt werden. Klickt einfach auf die aktuelle Folge oder auf jeder Seite gibt es eigentlich unten so ein kleines Kontaktformular. Wählt einfach die Folge 3 aus und dann könnt ihr die Antwort da reinschreiben. Dann landet bei uns das nämlich in so einer Art Ticketsystem. Wir können die Sachen schneller wiederfinden und müssen nicht auf 17.000 Plattformen nachschlagen. Und so können wir auch keinen übersehen.
Und du wolltest auch noch
eine Plattform vorschlagen. Genau, ihr könnt eure Chance im Prinzip verdoppeln. Und zwar werde ich noch mal überlegen, ob Buch oder ich glaube, ich nehme das Hörbuch. Ein Hörbuch könnt ihr gewinnen, indem ihr uns einfach eine nette Bewertung bei iTunes reinschreibt. Weil das hat einfach 2 Gründe. Je mehr Bewertungen und Kommentare wir bei YouTube haben, umso besser oder häufiger werden. Was habe ich gesagt?
YouTube.
Nee, bei YouTube sind wir Gott sei Dank nicht. Wobei sie haben gerade den Dislike-Button abgeschafft. Wir könnten also jetzt doch zu YouTube. Ja, Dislikes werden nur noch beim Account-Inhaber angezeigt. Daraufhin hat die Community dann gleich angefangen, einfach Dislike als Kommentar drunter zu schreiben.
Das ist
eine ganz andere Geschichte.
Das ist so schrecklich.
Bei iTunes, wenn ihr uns einfach eine nette, am liebsten natürlich eine 5-Sterne-Bewertung, aber auch jede 1-Sterne-Bewertung landet im Prinzip in dem Topf.
Aber wir geben doch keiner Person das Hörspiel, das eine 1-Sterne-Bewertung geschrieben hat.
Ja, wenn die Kritik sachdienlich und fundiert ist, es wird ja eh der Zufall entscheiden. Da habt ihr allerdings nur Zeit für bis zum 1. Dezember. Das heißt, alle, die bis zum 1. Dezember eingehen, die werden dann nämlich wird der Gewinner in der nächsten Folge schon bekannt gegeben. Weil die Person muss sich dann ja auch noch bei uns melden, weil ja in der iTunes-Bewertung wir ja keine Kontaktdaten sehen. Und dann sagen wir, wer gewonnen hat. Die Person kann sich dann bei uns melden und bekommt dann ebenfalls um den 13. Dezember geht dann das Hörspiel oder Hörbuch auf Reisen. Wie gesagt, ihr tut uns damit einen Gefallen, damit wir besser gefunden werden und doch noch andere Menschen erreicht, die ebenfalls wie wir alle Schwierigkeiten mit dem Silmarillion haben. Also nicht alle, weil Maria hat damit ja kein Problem.
Ich habe, wie wir heute gemerkt haben, habe ich auch sehr viele Probleme, aber
ja, aber du hast immer schon gelesen.
Vielleicht andere.
Ja.
Ich habe so viele Probleme.
Dann war es das eigentlich schon für heute, oder?
Ja, was heißt schon? Wir sind schon über eine Stunde dran.
Ja, aber ist doch für die gute Sache.
Im Gegensatz zu anderen Podcasts haben wir ja kein komisches Horn, was einen dann aufweckt, wenn man den Podcast zum Einschlafen hört.
Warte, ich kann das Horn schnell laden.
Nein!
Ey, komm, wir haben beim Tollcast haben wir das Horn schon auf eine Stunde gelegt. Du hast jetzt 15 Minuten mehr Zeit zum Schlafen. Ich meine, eigentlich ist es doch, wenn man einen Podcast zum Einschlafen hört, dann setzt man sich einen Timer, dass es halt nach 45 Minuten ausgeht.
Ja, einige Leute vielleicht nicht, ne?
Ja, also du möchtest ein uriges Horn für Silmaria, also eher sowas Weltenschaffendes.
Ich möchte gar kein Horn für Silmaria. Ich möchte gern so lange reden, wie ich brauche. Und wenn wir bald beim Kapitel Bären Luthien sind und bei der 7-Stunden-Folge, dann möchte ich bitte die 7-Stunden-Folge haben.
Ja, die müssen wir dann zwischenzeitlich zwar kurz unterbrechen, also 7 Stunden am Stück aufnehmen, weiß ich nicht, hatte ich bisher noch nicht.
Das wird dann die Live-Folge, die Leute sich gewünscht haben bei Discord.
Und wie? Die sind nicht da.
Wir machen Twitch-Livestream und dann hängen wir am Ende einfach noch so da und dann.
Ja. Alles okay. Klar. Dann nächstes für die nächste Folge, wie gesagt, sie kommt dann Anfang Dezember raus. So viel kann man schon mal sagen. Ihr hattet ja auch angemerkt, dass es schön wäre, wenn die dass die Folgen ja aktuell noch sehr unregelmäßig rauskommen. Wir hatten ja gesagt, eine Folge pro Monat und die wollen wir natürlich auch einhalten. Wir gucken dann mal so, dass wir ab nächstes Jahr vielleicht so relativ einen Fixzeitpunkt haben, wann im Monat. Weil man kann natürlich einen Monat am ersten und im nächsten Monat am letzten Tag veröffentlichen. Dann hat man immer noch jeden Monat eine Folge veröffentlicht, liegen aber 2 Monate zwischen. Gudi, hast du noch irgendetwas, liebe Maria?
Ich kann nur sagen, der Tee war sehr lecker. Ich habe gute Laune.
Sehr schön. Vielleicht solltest du den Tee einfach eine Stunde vor dem Podcast trinken, damit du zum Podcast noch die gute Laune hast.
Ja, ich weiß ja nicht, was nächstes Mal drin ist. Vielleicht ist nächstes Mal schlechte Laune drin. Und dann
ja, okay. Aber ich glaube nicht, dass es ein schlechte Teepacken gibt. Dann
schlechte Laune-Tee für Melkor und alle seine Konsorten.
Ja, dann sage ich wieder vielen lieben Dank für die wunderschönen Momente. Und ja, wir hören uns bis zum nächsten Mal.
Und lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.